In meinem Alter denkt man gern zurück. Und da habe ich mir zunächst überlegt, nochmal, wie das war. Ich war 13 Jahre alt, als ich mein Taschengeld zusammengenommen habe und mir meine erste Bibel gekauft habe. War damals in einer Buchhandlung, war noch so ein Notladen nach dem Krieg. Und wenn man dann selber seine Entdeckungen macht, da könnten Sie jetzt viel davon erzählen. Zur Konfirmation habe ich eine Senfkornbibel bekommen und dann, nachdem man im Glauben ernst gemacht hat, wie das war, mit der Bibel seine Entdeckungen zu machen. Und da war es herrlich, in der Jugendarbeit einen Jugendbibelkreis zu haben. In Stuttgart ein ganz seltenes Unternehmen. Und ich bin heute noch dankbar, dass das möglich war, mit jungen Menschen zusammen das Wort Gottes zu lesen. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, wenn irgendwo eine christliche Jugendarbeit ist, wo man nicht das Wort Gottes miteinander auslegt. Und als ich im ersten Pfarramt angefangen habe, habe die Leute auch gestöhnt, das sind so viele Dienste, die man machen muss. Jetzt lassen wir mal alles andere weg, wir fangen mit einer Bibelstunde. Was? Bibelstunde? Ich weiß gar nicht, waren wir am Anfang 3 oder waren wir 4 Leute, wo wir uns getroffen haben, aber das war das Herz der Gemeindearbeit. Und ich würde heute immer bloß noch sagen, auch in den 30 Jahren, die wir in Stuttgarter Innenstadt waren, der Hofergemeinde, das Allerschönste war die große Bibelstunde. Wir hatten noch eine extra mit jungen Leuten, auch im großen Saal. Das ist so interessant, wenn wir einfach sagen, wir wollen hören, was das Wort Gottes uns jetzt sagt. Aber jetzt ahnen Sie ja auch, dass in meinem Leben ich oft gehört habe von Leuten, die mit der Bibel gar nicht viel anfangen können. Das hat man gehört bei Hausbesuchen, aber am schwersten war es, dass man es natürlich im Theologiestudium gehört hat und dass man es dann von vielen anderen in der Christenheit gehört hat. Die vielen Zweifel am Wort Gottes. Ja, ist das... Das ist doch von Menschen geschrieben. Ich erinnere mich noch an einen Volkshochschulvortrag, wo ich Vikar war in Tuttlingen und der Referent im großen Saal der Volkshochschule hat 3/4 Stunde lang sich bemüht, zu beweisen, dass die Bibel von Menschen geschrieben ist. Und neben mir saß ein junger Gewerbelehrer. Ich habe gesagt, melde dich doch mal, ich konnte mich ja nicht schlecht selber melden. Ich habe gesagt, das hätte er eigentlich schon immer gewusst, das steht ja in der Bibel drin, dass das der Paulus geschrieben hat und der Matthäus. Er soll doch endlich mal sagen, warum die Bibel Gottes Wort ist. Der Referent wohnte bei mir im Haus und hat am nächsten Tag gesagt, das ist eigentlich eine interessante Frage, die da gestellt wird. Mit der gehe ich jetzt eigentlich erst richtig um. Warum dieses Wort der Bibel Gottes Wort überhaupt ist. Darum ist das die Kernfrage. Schon die kleinen Kinder, wenn wir ihnen Geschichten erzählen, sagen, Papa, ist das eine wahre Geschichte, die du mir erzählst? Das ist auch ein Märchen. Wir brauchen keine Märchen, wir brauchen keine Ideen und Fantasien, wir brauchen wahre Geschichten. Kann man sich absolut, schönes Wort, absolut drauf verlassen, auf das, was in der Bibel drin steht? Stand gerade, kam ja in den Nachrichten, dass da bei einem A380, das ist dieser Großraumflieger, wo 600 Leute oder was reinpassen, feinste Haarrisse entdeckt wurden. Aber was ist das? Das sind ja gar nicht so kleine Dinger, die Haarrisse. Aber es müssen alle Flugzeuge auf dem Boden bleiben. Und deshalb würde ich sagen, das interessiert uns noch viel mehr, ist das Wort Gottes absolut zuverlässig für mich? Kann ich mich drauf verlassen? Das ist ja die große Frage, die dahinter steht. Und ich bin überzeugt, dass es auch der Grund ist, warum überall unsere Kirchen so leer werden. Weil die Leute, die ungläubigen Leute, ein sehr feines Gespür haben. Wo ist denn noch etwas, was man in dieser Zeit ernst nehmen kann und worauf kann man sich denn absolut verlassen? Und dann ist eine Frage, die auch oft gestellt wird, passt denn die Bibel noch in unsere Zeit? Da hat es neulich im Sonntag aktuell war auch so eine Umfrage, da waren verschiedene Persönlichkeiten. Die Wetterfee, die Kleinert mit der Wespentaille da, kenne auch vom Wetter, die hat auch gemeint, man müsste die Bibel vielleicht um ein paar Themen erweitern. Sie hat vorgeschlagen, man solle Kapitel über AIDS aufnehmen. Ist ja toll. erinnere mich an einen Synodalwahlkampf in Stuttgart, wo der theologische Mitbewerber dann gesagt hat, man muss die Bibel für unsere Zeit neu schreiben. Ja, wie denn? So verrückt wie unsere Zeit ist? Oder wer soll denn sagen, was da drin ist? Aber dann kommen die allgemeinen Weisheiten, dass man sagt, ja, heute gibt's Computer und heute gibt's Autos und Weltraumfahrt und Technik und Wissenschaft. Da kann man alles aufzählen, was in unserer Zeit da ist. Neulich hat es ein großer Computerverkaufsmann mir gesagt, ganz schlicht, sicher hat es im Technischen viele Veränderungen unserer Zeit, aber es ist alles gleich geblieben wie vor Tausenden von Jahren mit dem bösen Herz des Menschen. Es gibt keinen Menschen, der mit seinem Gutsein den Himmel erreichen kann, und das ist das Problem, wo das Wort Gottes hineinspricht. Und darum ist das so aktuell und so zeitnah für uns heute. Und ganz besonders in unserer Zeit ist es ganz wichtig, dass wir die absolute Zuverlässigkeit der Bibel entdecken, weil wir in diesen Tagen erleben, wie in der Welt alles wackelt und wankt. Die großen Erschütterungen unserer Zeit. Ist ja unheimlich. Also, dass der Euro so schnell baden geht, das hätte ich in den kühnsten Träumen nicht erwartet. Das geht ja rasend schnell, was die Menschen an großen Planungen haben. Und dann diese schrecklichen Erdbeben. Hätte sie das je für möglich gehalten, dass sogar unsere Regierung in Bonn sogar plötzlich auf Atompolitik total ändert um 100, das ist ja Wahnsinn alles. Was da kommt, die Tsunamis und dann die AIDS-Infektionen und der Terror und die, was wir alles haben, die Hungerprobleme der Welt, alles ist erschütternd, dass man Angst hat, wie geht denn das überhaupt noch weiter und wie wollen wir denn die Zukunft bewältigen? Und dann sagen Sie, das hat doch der Herr Jesus schon gesagt. Lesen Sie doch mal Matthäus 24, steht doch alles drin. Wird Hunger sein, teure Zeit, aber er hat doch so tolle Volkswirtschaftler und Bankensachverständige, die müssen doch mal endlich das eine Problem in den Griff bekommen, dass das Geld wenigstens das wert ist, was es wert ist. Ah nein, Teuerung wird sein. Und dass es nicht möglich ist, obwohl die Erde genügend Lebensmittel produziert, dass alle Menschen satt werden und dass die Ungerechtigkeit überhand nimmt, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand, die Lieblosigkeit nimmt überhand und die Verführung im Glauben nimmt überhand. Ja, das ist ja ganz wild, wie das wirr wird in unseren Zeiten, genau wie es Jesus uns vorausgesagt hat. Und die Gemeinde zerfällt, es wird immer schlimmer. Wie aktuell ist das, wenn man das sieht? Eine Nation erhebt sich wieder die anderen. In Afrika, unheimlich. Diese ganzen großen Völker, die man gar nicht zusammenhalten kann. Aber bei uns hätte doch einer noch nie gedacht, dass wir in Europa so einen schmutzigen Krieg kriegen, wie wir da im Balkan gehabt haben. Was war das furchtbar? Mit Massenerschießungen. Was da alles Grausames passiert ist. Wie es der Herr Jesus vorausgesagt hat. Und die Liebe wird in vielen erkalten. Ja, woran kann man sich denn in dieser verrückten Zeit noch halten? An das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes bleibt, auch wenn alles um uns her wackelt und bebt. Und darum ist ganz wichtig, wenn einer sagt, man braucht im Glauben einen festen Standpunkt, einen festen Halt unter seinen Füßen. Das kannst du nur finden im Wort Gottes, sonst bist du wirklich hin und her geworfen, wie eine Daune, die im Wind irgendwo hinfliegt. Ganz Leichtgewicht und weiß nicht, wohin das geht. Gerade wenn man jetzt so älter ist, da habe ich neulich mit meiner Frau uns unterhalten. Ich habe gesagt, stell dir mal vor, wir wären nicht in Jesus geborgen. Und hat man jetzt sein Alter, wo gehst du hin? Was kommt auf dich zu? Ich habe es ja oft erlebt bei den Trauergesprächen, wenn dann die Angehörigen so erzählt haben und sagt, ha, jetzt geht's der Oma gut. Immer ganz sagen, bist du sicher? Genauso doof wie neulich beim Hesers, wo die gesagt haben, jetzt singt er im Himmel weiter. So ein Quatsch. Glaubt doch kein Mensch. Also so dumme Sprüche in der Welt verzapfen. Und was soll denn das alles? kann man es noch im Chor singen, wir kommen alle in den Himmel und jeder weiß, es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Die Bibel sagt es anders. Die Bibel sagt es anders. Und das ist interessant, dass schon im Alten Testament es in so völliger Klarheit gesagt wurde von den großen Erschütterungen. Und das, was wir immer bisher gemeint haben, ja, die Welt, die geht munter weiter und die lebt da. Da heißt schon im Psalm 102, Erde und Himmel werden vergehen. Du aber bleibst, sie werden alle veralten wie ein Gewand. Manche von Ihnen haben Bibel dabei, ich schlage sie mal auf. Jesaja 34, Vers 4, das ist doch toll. Gucken wir mal die Stelle an, wie oft es kommt in der Bibel und wie klar das drin ist. Jesaja 34, Vers 4. Alles Heer des Himmels wird dahinschwinden und der Himmel, die ganzen Weiten über uns, wird zusammengerollt werden wie eine Buchrolle und all sein Heer wird hinwelken wie ein Blatt verwelkt am Weinstock und wie ein dürres Blatt am Feigenbaum. Wir haben gar nichts in den Händen, selbst das, was wir als fest ansehen, wird vergehen. Jesaja 51, Vers 6. Jesaja 51, Vers 6. Wenn es zu schnell geht, dann ist auch nicht schlimm, wenn Sie dann halt bloß hören. Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde, denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen, ein Dampf. Und die Erde wie ein Kleid zerfallen. Und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahin sterben. Und dann kommt's. Aber mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Mensch, was sind wir reich? Jetzt, warum kannst du das glauben? Weil es dir das Wort Gottes sagt. Ganz wunderbar. Kann ich hinstehen und sagen, ich glaub's nicht. Das darfst du machen, natürlich. Aber wunderbar, wenn dir der Heilige Geist das Licht aufsieht. Anders geht's überhaupt nicht. Man kann doch nie anders glauben. Der Mensch mit seinen genialen Fähigkeiten, der so Tolles in der Technik konstruieren kann, der Geheimnisse der Wissenschaft erforschen kann, kann in die Welt Gottes nicht eindringen. Das bleibt ihm verschlossen. Und im Buddhismus bleibt's verschlossen. Er kann bloß versuchen, sich in sich selbst zu versenken. Und die Hindus können sich mit den Geistern beschäftigen, aber sie können nie zu dem lebendigen Gott vordringen. Am schönsten ist es dann gesagt in Jesaja 40. Und die Stelle kennen Sie gut, Jesaja 40, Vers 8, von der Vergänglichkeit der Dinge. Wir fangen an mit Vers 6. Es spricht eine Stimme, verkündige, heißt er, das Prediger, verkündige, ruf das in die Welt hinein. Sei ein Evangelist, ein Bote, sag das allen Menschen. Und ich sprach, was soll ich denn verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Manche von Ihnen haben Freude, Kinder, Enkel, lieben Menschen, gucken Sie an, sagen, herrlich, das Menschenleben wie Gras. Wie Gras vergeht. Da auf dem Friedhof ist mein Großvater beerdigt. Verwest, vergangen. Alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Güte wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Denn des Herrn Odem bläst rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber, das ist eine tolle Bibel, die ist aber, das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Also das kann man gar nicht glauben. Ich sage immer gern, zweifeln tun wir alle. Natürlich zweifeln wir auch. Wenn der Arzt sagt, wir sind unheilbar krank, dann zweifeln wir auch, ob das Gott noch in der Hand hat. Und wenn du nicht mehr fühlst von der Gnade Gottes, kommen die Zweifel. Und dann kannst du dich nur an das Wort Gottes halten. Und dein Glaube lebt nur davon, dass du das Wort Gottes hast. Jetzt muss ich bekennen, dass ich als junger Pfarrer, so als Vikar, auch so dumm war, dass ich gemeint habe, ach, die Bibel, das ist so ein bisschen von gestern. Und ich will es mit meinen Worten sagen. Ich war ja damals, mit 22 Jahren war ich mit meinem Studium schon fertig, ich habe das Vikar begonnen, war ganz stolz, ich bin jetzt richtig in der Jugendkraft. Und ich sage das so charmant und so nett. Und da war ich beim ersten Krankenbesuch im Krankenhaus in Tuttlingen, einem sterbenden jungen Mann aus Thalheim bei Tuttlingen gegenüber. Er lag da im Sterben. Beide Nieren abgequetscht mit seinem Moped. Da gab es noch die alten Granitsteine im Straßenrand. Und da war er dagegen geflogen, hat Streit mit dem Vater gehabt und fragt mich, muss ich sterben? Ich sage, wahrscheinlich ernst. Und dann merke ich erst, was ich gesagt habe. Ich kam mir vor wie ein Henker. Starb bei zwei Tage später. Und dann habe ich gemerkt, ich kann gar nichts anderes mehr sagen als Gottes Worte. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Und dann fragt er ernst, und was kommt dann? Dann wartet Jesus auf dich. Und auf einmal merkt man, dass das Wort Gottes eine Macht ist, weil der lebendige Gott spricht. Wir haben erst im 8-Tag das andere Thema, ich habe es jetzt auseinandergesetzt, die Kraft des Wortes Gottes. Gehört das eigentlich immer schon dazu? Warum wirkt denn das Wort Gottes so gewaltig? Das hat eine Kraft, die mit keiner Menschenkraft vergleichbar ist. Das, was kein Mensch kann, kann das Wort Gottes. Es dringt durch, selbst durch den Widerstand. Und wie viele Leute erzählen und sagen, ich war ein Hasser Gottes und ich war ganz weit weg. Und da sah ich ein Bibelwort, da hat mir einer ein Bibelwort, das hat mich getroffen und hat mich umgedreht. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Jochen Klepper, der Liederdichter, hat ja die große Not gehabt, dass seine Frau, die Jüdin war, ins KZ sollte. Er wäre gern mit ihr gegangen, es wurde ihm aber verwehrt. Er hing ganz an seiner Frau, die ja älter war als er. Er konnte ohne seine Frau nicht leben, ein ganz erschütterndes Leben. Und in dieser ganzen Not hat er noch mit Eichmann versucht, eine Sondergenehmigung zu erreichen, dass er ausreisen, da wird alles verboten. Und da ist er durch die Berliner Kirchen gegangen und schreibt in sein Tagebuch, das müssen wir in seinem Tagebuch unter dem Schatten seiner Flügel nochmal aufschlagen. Wieder ging ich aus der Predigt leer hinaus. Die Pfarrer sollten bloß mehr Bibel lesen, Bibelworte. Da stand ein Mann am Abgrund und hungert, und hört irgendwelche Sprüche, die da erzählt werden über irgendetwas. Und er hungert doch danach, die Stimme des gnädigen Gottes in seinem verlorenen Leben zu hören. So geht es doch uns alle in den Krisen unseres Berufes, im Blick auf unser eigenes Sterben, bedroht von der Krankheitsnot, in der Sorge um unsere Kinder und Enkel und was alles weitergeht, in der Vergänglichkeit dieser Welt. Alles wackelt um uns herum, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig. Und wie hat das Jesus noch einmal unterstrichen und noch einmal auf den Nenner gebracht? Übrigens war so nett, wie wir mit einer Reisegruppe in Israel waren, da besuchte ich einen führenden Mann der messianischen judenchristlichen Gemeinde, den Viktor Smatja, der so ein Druckhaus hat, mit der viel christliche Bücher druckt, und hat unserer Reisegruppe ein Büchlein geschenkt, Christus im Alten Testament. Und das fand ich so toll, das wissen die Juden. Das ganze Alte Testament zielt auf Jesus. Und wenn du Jesus nicht im Alten Testament findest, hast du das Alte Testament noch nicht verstanden. Zielt alles auf Jesus, eine Einheit. Die ganzen Opfer zielen schon auf Jesus. Das ganze Gesetz, das Jesus erfüllt hat im neuen Gehorsam. Ganz wunderbar alles. Und dann die großen, wunderbaren Verheißungen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. In Jesus erfüllt, ganz wunderbar, dass ich das. Und da hat Jesus gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Und darum ist das nur etwas ganz Kurzfristiges. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Jesus-Worte, aber die ganzen Gottes-Worte sind so entscheidend für uns wichtig. Und wir wollen jetzt wieder anfangen für unser Leben, viel konzentrierter mit dem Wort Gottes zu leben und zu sagen, der Tag gar nicht anders beginnen. Mich hat das immer wieder ein wenig bedrückt, wenn man unsere Alten in der Gemeinde besucht haben. Das waren mal auch Säulen in der Gemeinde und einer war Vorsitzender unserer Gemeinde. Und da bin ich hingekommen um 10 Uhr und habe gesagt, hast schon Bibel gelesen? Und er hat gesagt, ah, da reicht die Kraft nicht mehr. Und er hat gesagt, aber Zeitung hast du gelesen? Ja, ich habe sie durchgeblättert. Muss man denn der letzte Überfall vom Park und Straßenbahn zusammengestoßen und Preisteuerung und Lidl-Annosen noch lesen? Dass wir den Tag beginnen, dann, wenn unser Leben zerrinnt, mit dem Wort Gottes. Und dass Sie es wissen, wenn Sie einen Trauerbrief schreiben oder wenn Sie zur Beerdigung gehen oder einen Krankenbesuch machen, nur ein Wort Gottes bringen. Ich habe dir ein Wort Gottes mitgebracht. Ja, will ich es? Ja, lass das doch schenken. Bring eins und bete, Herr, lass es wirken. Haben Sie es auch schon oft erlebt, dass Leute sagen, das ist das Allergrößte, was du mitgebracht hast? Nichts, kein Blumenstrauß, Bronze, kein Praline, kann jeder Kranke nicht essen. Und Blumen ärgern die Schwestern. Aber dass sie sagen, ich habe dir ein Wort Gottes mitgebracht, ein Liedvers und ich bete noch mit dir. Und dann gehe sie bald wieder, denn der schwitzt sonst und der hält es gar nicht aus, die Anstrengung des Besuchs. Aber das Allergrößte, ihm zu sagen, so ein Wort, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Das ist ganz, ganz wunderbar, dass das wichtig ist. Und wenn wir dran denken, das wird alles aufhören. Nochmal die Sorgen, die uns heute bewegen, was in der Zeitung aktuell ist, die Sorgen um unser Geld und um Sonne und Mond und um Schnee und Regen und Nacht und Tag und Leben und Tod und Wissenschaft und Forschung und Denken und Fühlen, vergeht alles, aber das bleibt. Und daran kann man sich halten. Und das ist so wunderbar, dass wir einen Grund haben, über diese Schwelle des Todes hinauszublicken. So, jetzt muss ich Ihnen einen kleinen Einschnitt machen und sagen, warum das so ist. Das größte Wunder ist nicht, dass ein Krebskranker geheilt wird, habe ich auch erlebt. Aber Gott macht es ja nicht überall. Es gibt viele Wunder, die man erlebt. Sie haben auch schon viel erlebt. So ein Wunder, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können und Hände und Füße und Zunge und Lippenring. Es gibt ganz viele Wunder Gottes, aus Alltägliches, ein Wunder Gottes, dass der Frieden in unserem Land noch steht. Aber das größte Wunder aller Zeiten ist, dass unser Gott redet. Jetzt wissen Sie, es gibt viele Religionen in der Welt. In keiner Religion der Welt gibt es sowas, dass Gott redet. Es gibt, dass man Gott Opfer bringt. Die Leute, die rutschen auf ihre Knie rum und nehmen Goldplättchen und uns auf die Dachplatten legen. Was die Völker alles tun, ein Opfer für Gott. Aber das, was die Bibel sagt, ist ungeheuer. Gott redet wirklich. Und zwar durch Menschen, aber es war wirklich Gott. Also Beispiel. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief, ich war bei euch in Thessaloniki, das ist die griechische Stadt, und ihr habt das Wort, das ich euch verkündigt habe, so begriffen, wie es wirklich als Gottes Wort. Gott redet. Und es passiert, Sie lesen in der Bibel, das hat mir Gott heute gesagt. Er ist mir begegnet in seinem Wort. Aber das ist wunderbar, dass Gott wirklich redet und er redet in die Tiefe unseres Gewissens hinein. Steht schon in der Pfingstgeschichte drin. Der Petrus hat eine Rede gehalten, kurz nochmal erwähnt, von David und vom Tod von Jesus. Und dann fuhr es ihnen ins Herz. Was ist das? Gott redet und sagt, was sollen wir tun? Das Wort Gottes trifft sie, wühlt sie auf. Und das ist das Allerwichtigste, was wir in unseren Tagen wieder brauchen. Ich bin immer wieder traurig, wenn in Bibelstunden Referate gehalten werden. Referate über Abschnitte des Neuen Testaments. Ich denke immer, ach, ihr lieben Leute, das ist nicht das Entscheidende. Sondern was sagt Gott uns? Und da brauchen wir Verkündiger auch in ihrer Bibelstunde, in der Gemeinschaft, überall, die sagen, das gilt dir heute, das hat der Herr mir aufs Herz gelegt, dass ich vom Wort Gottes dir das sage. Im Evangeliumsrundfunk ist so schön, wenn man da Andachten hält. Ich mache das immer gerne in der Verkündigung, dass ich da, wenn es ein Wort heißt, fürchte dich nicht, dann sage ich, das gilt dir. Aber jetzt im Radio, das gilt dir. Und der ERF, der hat so eine schöne Lektorenabteilung. Da müssen irgend ganz brave Mädchen sitzen, die verbessern das mit ganz lieber Kinderschrift, verbessern die das in ein Sie. meine Frau ist eine helle Frau, die hat gesagt, jetzt halt's doch einfach wieder so, wie du es geschrieben hast. Und das habe ich noch gar nicht gemerkt. Denn das ist so wichtig, dass es per Du geht. Mein Großvater hier, der das Eisenwarengeschäft hat, der hat gesagt, was nicht per Du geht, das geht per Du. Das verfliegt, das verdampft. Und das Wort Gottes redet immer per Du. Das ist so wunderbar, dass ich das verstehen darf, dass das Wort Gottes, und Gott redet per Du und redet. Jetzt ist man in unserer Zeit ganz arg fixiert auf die Augen. Das kommt wahrscheinlich davon her, vom Fußball gucken und vom Fernsehen gucken. Und immer müssen wir, jetzt will man irgendwas von Gott sehen. Aber die Augen kann man im Glauben, kannst nicht, die Augen sind in deinem Glauben immer nur ein Hindernis. Ist mal aufgegangen. Immer. Nie hat Gott sich durch die Augen geoffenbart. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Nicht einmal am Ostermorgen haben die mit ihren Augen gesehen, haben die gemeint, es sei der Gärtner, dabei war es der auferstandene Jesus. Selbst im Sturm auf dem Meer haben sie gemeint, es sei ein Gespenst, als Jesus über den See kam. Die Augen waren immer schlecht. Beim Simson, wenn er ein Mädchen gesehen hat, da sind alle Sicherungen bei ihm durchgebrannt. Und wie die Eltern gesagt haben, das ist doch keine Frau für dich, das ist doch ungläubige Frau. Und er hat gesagt, aber sie gefällt meinen Augen. Es wurde ihm zum Verhängnis und die Philister haben als erst seine Augen ausgestochen. Die Augen sind im Glauben unbrauchbar, sagt uns die Bibel immer. Und deshalb ist das heute sehen wollen ganz gefährlich. Hören. Das alte Bekenntnis Israels, Schma Israel, 5. Mose. Höre Israel, dein Gott. Hören. Gott offenbart sich über die Ohren. Durch das Hören seines Wortes. Herr, öffne meine Ohren, dass ich höre, wie ein Jünger höre, dass ich dein Wort begreifen kann. Heute ist noch eine andere Gefahr, die ganz arg kommt, dass wir Gott erleben wollen. Ich weiß immer nicht, was man da erleben will. Irgendwo geht es um die Psyche. Ich las im Ernst, dass ein Kirchenmusiker gesagt hat, dass man bei gewissen fetzigen Melodien sogar in der Ekstase Gott begegnen könnte. Also ich halte das nicht für möglich. In der Bibel steht jedenfalls nichts davon, welche Geister man dort in der Ekstase begegnet. Wie im Rauschgift sind das wahrscheinlich irgendwelche Trugbilder. In der Bibel steht nichts davon vom Erleben, auch nicht vom Gefühl. Ich bin dankbar den Vätern des Glaubens, die mir noch als junger Mann gesagt haben, pass auf mit den Gefühlen. Durch die Gefühle kannst du Gott nicht finden. Da hat er recht gehabt. Was gibt es für Gefühle, die uns heute besoffen machen, die junge Leute im Sex berauschen, gerade auch in all den Erregungen des Herzens? Und der lebendige Gott ist nicht drin, in den Erregungen unseres Herzens. Passt bitte auf, die Gefühle sind so verführerisch, weil die Gefühle hängen ganz stark davon ab, ob ich gut gegessen habe, ob ich Zahnweh habe und so. Ich kann ein schönes Konzert gehen, Bach-Kantate, und bin bewegt. Komme ich raus, ist der alte Schmerz wieder auf meiner Seele. Das hält nicht vor. Das Gefühl hält nicht lange vor. Gott erleben, hört man überall heute. Gott feiern. Wir dürfen alles machen. Wir dürfen Essen kochen und schön, allem wurde alles schön machen. Das Entscheidende, dass wir heute für alle neuen Formen, die wir haben, die Hauptfrage, wie hören Menschen das Reden Gottes? Und da muss man gar keinen Jux dazu machen, da muss man auch kein Clown dafür sein, sondern wie ist das? Hören, still werden. Hören, was hast du mir zu sagen? Gott hat immer wieder durch äußere Zeichen oft die Menschen angesprochen. Natürlich gucken sie durch die Bibel an, der Josef hat einen Traum gehabt. Aber als Gott sich ihm offenbart hat, hat er es nicht durch Träume gemacht. Das ist wirklich falsch. Es ist nicht wahr, dass Gott sich all den Träumen offenbart, hat gewisse Dinge uns, dem Daniel hat er ein paar Dinge gezeigt, bei Mose hat ein Dornbusch gebrannt, aber nachher hat der Mose mit Gott geredet wie mit einem Freund. Und das war das Entscheidende, hat kein Dornbusch mehr gebrannt. Und die äußeren Zeichen können alle wegfallen. Beim Elia, da gab es ein Erdbeben und dann gab es ein sanftes, stilles Sausen, als er am Horeb war. Aber das Entscheidende war, dass Gott seinen Plan in seinem Wort enthüllt, verständlich und das Wunderbare, jedes Kind kann es verstehen. Ich freue mich schon, dass junge Leute oft die Bibel begriffen haben im Jungschulalter, in der Kindergruppe und das Wort Gottes angenommen haben. Früher habe ich immer gesagt, boah, Kinderbekehrungen glaube ich nicht. bei unseren christlichen Fachkräften, die ja tolle Mitarbeiter sind, alles Fachleute in ihrem Fach, waren es oft 70% der Kandidaten, die erzählt haben, im Alter von 9 oder 10 Jahren haben sie angefangen, Bibel zu lesen und hat Gott durch das Wort lebendig mit ihnen gesprochen. Was ganz Großes. Denn dieses Wort ist nicht kompliziert. Das Wort ist auch nicht von der Zeit abhängig. Wissen Sie, wenn Sie eine Zeitung von vor 50 Jahren heute angucken, dann lachen Sie und sagen, das ist ja vergangen. Die Bibel ist nie vergangen. Selbst Altes Testament, die Geschichte Abrahams, gibt es was Aktuelleres für uns? Das Wort Gottes ist für jede Zeit aktuell, vor 2000 Jahren, wie für heute. Für Menschen aller Bildungsgrade, da kann einer 3 Doktorentitel haben oder er kann ein ganz schwacher Mensch sein. Und er versteht das Wort Gottes vom guten Hirten, der ihn führt durchs finstere Tal. So gesprochen, Jesus sagt sogar, die Kinder verstehen es oft besser als die supergelehrten Leute. Und es ist für Menschen aller Kulturen, für die Indianer in Venezuela und Brasilien, wie für die Nordkoreaner und die Leute in Zentralasien und die Afrikaner, aller Rassen und Völker. Es gibt nur ein unveränderliches Evangelium, das nirgendwo angepasst werden muss. Muss man begreifen, wie wunderbar Gott sich geoffenbart hat. Und wie wir das gerade in diesen Tagen erleben, wie die Botschaft rund um die Welt geht. In den großen Evangeliumssendern, ob Sie da BBN-Radio haben, oder Far East Broadcasting und wie die alle haben in China und überall. Das gleiche eine biblische Evangelium. Es gibt keine andere Bibel. Es gibt nur die eine Bibel und diese eine Bibel offenbart das Reden Gottes. Und da möchte ich gleich hinzufügen, ganz wichtig, wie der Jeremia sagt, warum dieses Reden, so wie Jeremia 23, die Stelle müssen Sie auch mal aufschlagen, ist eine ganz wichtige Zentralstelle, auch in unseren Tagen. Wir haben ja, man darf natürlich auch ein Thema über den Gottesdienst setzen, habe ich oft auch gemacht, damit die Leute angelockt werden. Aber wenn es um den Inhalt geht, dann kann es keinen anderen Inhalt geben als das Wort Gottes. Jeremia 23, da steht zuerst ein Gott, der nicht ferne ist, sondern der ganz nahe ist. Und dann heißt es Vers 25, Jeremia 23, Vers 25, ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen, in meiner Meinung nach, was ganz Furchtbares. Wenn man im Namen Gottes unwahre Dinge Gott noch in den Mund schiebt, das ist das schlimmste Verbrechen. Das ist noch schlimmer, als wenn man einen Wegzeiger umdreht, dass alle Auto falsch fahren. Wenn Falsches geredet und die sagen, mir hat geträumt. Es ist jetzt ein Buch erschienen in einem evangelikalen Verlag, wo ein, glaube ich, 5-jähriger Bub sagt, den Himmel gibt's echt. Ich brauche keinen 5-jährigen Buben, der mir über die Ewigkeit was sagt, weil Jesus sagt, nur er allein sei vom Himmel gekommen und könnte uns sagen, was dort Gott ist. Und da lese ich nicht solche Bücher von 5-jährigen Kindern. Mag ja sein, dass er von irgendwo das aufgeschnappt hat. Aber die Offenbarung geschieht durchs Wort Gottes und Jesus ist das Wort Gottes in Vollkommenheit und hat uns alles offenbart, was wir brauchen. Und niemand anderes. Und wenn Sie morgen kommen und sagen, das ist irgendein Zauberer und ein Künstler, oder wenn Sie sagen, mir hat geträumt, wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen, ihres Herzens Trug verkündigen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über den Baal. Ein Prophet, der Träume hat, erzähl seine Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das gehört der nächste Vortrag dann. Von der Kraft des Wortes Gottes, der niemand widerstehen kann. Aber dieses Wort ist so wichtig. Dann haben wir es im Psalm 50, Vers 1. Da heißt Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Unser Gott kommt, redet und schweigt nicht. Da offenbart sich, und wir haben einen Gott, der redet, gibt es in keiner Religion der Welt. Nirgendwo möglich. Kein anderer Mensch kann das ergründen. Gott offenbart sich durch sein Wort. Und das finden Sie im Alten Testament. Und so spricht der Herr. So haben es die Väter erlebt, so hat es Noah erlebt, so hat es Kain und Abel erlebt. Und Adam und Eva und Gott sprach, Gott offenbart sich durch sein Wort. Und da stehen wir auf einem Felsengrund. Das ist für uns ganz wichtig. Es gibt so viele Stellen der Bibel, das dürfen Sie alle selber suchen. Der längste Psalm, den wir überhaupt haben, Psalm 119, vom Wort Gottes. Das ist so schön. Und wie viele Geschichten es gibt. Da gibt es so schöne Liedverse. Vergessen Sie die schönen Lieder nicht. Singen Sie doch die Lieder, dringen Sie drauf in den Versammlungen, weil die Lieder, die wir haben, sind vertontes Wort Gottes. Und es gibt nicht bloß Lobpreis, sondern es gibt lehrt und vermahnt euch selbst mit Psalmen und Lieblingen. Wir brauchen das auch, dass die Lieder uns ansprechen. Da heißt, dein Wort ist unseres Herzens Trutz und deiner Kirche wahrer Schutz dabei. Erhalt uns, lieber Herr, dass wir nichts anderes suchen mehr. Dieses Wort Gottes ist so wunderbar, durch hat geredet, ganz in allen Büchern der Bibel wird das erzählt. Bei Daniel unter den Persern, in der babylonischen Gefangenschaft, bei David, in der großen Schuld, in der immer hat Gott geredet. Dann kam der Prophet Nathan und sagt, dies ist das Wort Gottes für dich. Und Gott offenbart sich in seinem Wort. Wir wissen von Gott nur, was er in seinem Wort hat. Drüber hinaus brauchen wir gar nicht nachdenken. Wir können Gott nicht erkennen in der Ewigkeit einmal. Aber was er in seinem Wort uns sagt, das ist so groß. Und dann all die herrlichen Worte. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Immer eingeleitet mit dem herrlichen Wort. So spricht der Herr. Und Sie haben das doch erlebt, auf der Intensivstation, im Krankenhaus, obwohl es war in der Verzweiflung, wenn die Schwermut Sie überwand, wunderbar. Wir haben einen festen Grund, auf den wir uns verlassen können. Jetzt noch ein Punkt, warum hören wir denn schlecht, so schlecht? Das Hauptproblem ist, dass wir nicht hören. Alle Menschen wollen nicht hören. Und das ist am schönsten beschrieben, aber jetzt erzähle ich Ihnen einfach biblische Geschichten. In der Wüstenwanderung Israels. Gott hat sich so mächtig offenbart, es war für Israel immer das allergrößte Wunder, dass das Meer sich geteilt hat. Das gibt es ja gar nicht. Und sie waren ja ganz verzweifelt, wie sie da standen und haben Mose gesagt, jetzt sitzen wir in der Falle und die Soldaten vom Pharao sind hinter uns her. Und dann teilt sich das Meer. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Aber sie haben es immer nicht begriffen. Und dann heißt, verstockt eure Herzen nicht. Das Hauptproblem ist, es liegt nicht am Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ganz leicht verständlich. Wer das Wort Gottes mal begriffen hat, der sagt, das ist doch klar. Verstehst du 23. Psalm wirklich nicht? Der Herr ist mein Hirte. Aber man kann das Herz verstocken. Einfach zumachen und man will nicht mehr hören. Wie sie am Sinai standen, haben sie gesagt, wir wollen Gott nicht reden hören. Der Mose wollte Gott reden hören. Er sprach mit Gott. Und hat der Mose ihnen Bilder machen müssen, die Opfer. Weil sie wollten über diese Rituale Gott dienen. Das ist ja heute auch wieder eine Frage, ob man mit Ritualen und Symbolen und Kerzen und alles Gott dienen soll. Eigentlich wurde ja in der Reformation die Kerzen abgeschafft. Aber wieder heute ganz toll. Hast du natürlich nicht. Ich zündel auch gerne in der Kerze rum. Meine Frau hat immer Probleme in der Adventszeit mit mir. Also, aber dass es mich nicht näher zu Gott bringt, um den Punkt geht es. Man kann viel schöne Sachen machen. Es bringt uns nicht näher zu Gott. Alle Rituale, alle Formen sind nicht die entscheidenden Dinge, sondern das Herz muss geöffnet werden, das Ohr muss geöffnet werden, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und wir hören Jünger, das kennen wir schon beim Samuel, rede Herr, dein Knecht hört. Nicht als ein Besserwisser, der über Gott zu Gericht sitzt, sondern wie einer, der hungert nach dem Wort Gottes. Das ist das Allerschlimmste beim Amos, dass einmal Zeiten kommen werden, wo man von einem Meer zum anderen läuft und das Wort Gottes sucht und nicht mehr findet. Das Reden des lebendigen Gottes. Liebe Freunde, heute ist schon so bei uns in Stuttgart, ich kann Ihnen sagen, es ist eine Wüste geworden. Das war unser Kanstadt, wo ich jetzt wohne, früher ein gesegnet, wo es so viel Brunnen gab und das Wort Gottes ausgeteilt wurde. Es ist erschütternd. ist erschütternd. Und darum halte die Brunnen frei, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Ganz schlicht und einfach. Man kann gar nichts Eigenes dazusetzen, sondern so schlicht, wie wir es hören. Jesus hat ja eigentlich bloß immer mit Geschichten das gemacht. Ich würde Ihnen auch Mut machen, erzählen Sie immer Geschichten. So wie wir es Kindern gegenüber, was Sie Kindern richtig machen, ist gerade für die Erwachsenen richtig. Wie einfach hat Jesus erzählt, der Sämann, der streut den Samen aus. Aber man denkt, der ist ja nicht bei Sache. Was ist mit dem Mann los? Streut einen ganzen Batzen Samenkorn auf den Felsen. Und die nächste Handbewegung in die Dornen hinein. Und dann auf den festgetrampelten Weg. Sagt die Jünger, was ist denn los? Er sagt Jesus, Gott ist der Sämann, der das Samenkorn. Wissen Sie, das ist das Wort Gottes. So ist das Wort Gottes, wird ausgeteilt. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn in mich fällt. Herr, lass es aufgehen. Auch so aktuell, wie Jesus sagt, der Betrug des Reichtums sind die Dornen. Der Betrug, das ist eine tolle Formulierung bei Jesus. Das wirklich steht da drin. Erstickt das Wort Gottes und dann kann es nicht aufnehmen. Das ist unser Problem heute mit dem Reichtum. Und dann wirkt das Wort Gottes nicht mehr. Es liegt nicht am Wort Gottes. Das ist nicht das Problem. Das braucht auch gar keine Aufhellungsmittel. Sonst liegt es an unserem Herzen. Und darum, wenn man heute unsere Gottesdienste beleben will, wir brauchen nicht noch mehr Firlefanz und noch mehr, da haben wir dann noch tollere Musik und noch mehr. Wir brauchen Menschen, die sich zubereiten zum Hören des Wortes Gottes. Wissen wir es überhaupt noch, dass ich das brauche, dass ich bereit bin zum Hören, wie ein Jünger hört. Und das ist zu allen Zeiten die Not gewesen. Und darum ist es der allerschlimmste Irrweg, wenn man meint, jetzt müssen wir das Wort Gottes noch an unsere Zeit anpassen und verändern und was weiß ich. Das Wort Gottes widerspricht aller meiner Erfahrungen. Ich kann mal ganz grob sagen, wenn Sie beim Bibellesen sagen, das gibt's doch nicht, was da steht, dann sind Sie richtig dran. Denn das Wort Gottes will Ihnen etwas sagen, was Sie noch nicht wissen, was Ihrem normalen Denken widerspricht. Das ist mit allen Jesus-Worten. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Quatsch. Jesus hat doch keine Macht. Nach meiner Erfahrung, der Teufel hat Macht in der Welt. Und die bösen Menschen haben Macht. Aber da sind sie erst dran, dass genau das Wort von Jesus redet. Das sprengt meine Erfahrung. Das gibt mir erst den Blick. Da lerne ich immer aus dem Wort Gottes, indem ich es gerade neu lerne, weil eine Erfahrung sprengt. Und dann merke ich, wie herrlich das ist, was er sagt. Jetzt machen wir Pause. Das Wort Gottes braucht auch keine künstliche Aktualisierung. Das meinen immer die Ausleger. So wie es Gott gesprochen hat, ist es oft gewaltig. Es braucht auch nicht an die Wünsche des Menschen angepasst zu werden, weil das Wort Gottes sich gar nicht anpasst, sondern zuschlägt. So war es in ihrem Leben. Und so ging es den ganzen Glaubenszeugen in der Bibel. Und sie haben Gott erlebt und erfahren. Und am allermeisten, gerade ich habe es noch erklärt, wenn sie es gerieben hat mit ihrem Verstand, mit ihrer Erfahrung. Hatte Abraham, wusste doch, wie die Babys zustande kommen. Und er sagt, Gott, du sollst noch einen Sohn kriegen. Da hat er gedacht, ha, das muss ich halt mit der Hagar machen, das ist meine Magd. War ganz schlimm. So ist es immer bei uns, wenn wir meinen, wir müssen dem Wort Gottes nachhelfen. Und die Sarah hat gelacht. War doch so große Glaubensfrau. Das Wort Gottes ist viel weiter als dein Denken und dein Verstehen. Wer bist du denn vor dem Wort Gottes? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? New York hat 6 Millionen Juden wie Sand am Meer, mehr als in Israel leben, wie es in der Bibel steht. War vor Jahren einmal im Libanon, ich habe immer so gesagt, hat die, was um Hesekiel 24 und 26 steht, ist nicht so wichtig. beim Libanon, wo die Stadt Tyrus war. Da steht nämlich, dass Tyrus nicht mehr aufgebaut wird. Und wo die Stadt Tyrus war, da werden die Fischer ihre Netze spannen. Und das sind die Netze gespannt, heute, 3000 Jahre später. Unglaublich. Da kommst du aus dem Staunen immer nicht raus. Chorazin, Bethsaida, Kapernaum, jeder Israel-Touri sieht's. Alle Städte werden wieder aufgebaut. Warum ist nicht mehr? Weil Jesus gesagt hat. Die Wahrheit des Wortes ist viel größer. Mag vieles geben, was wir nicht verstehen. Dann lass es stehen. Wenn du es nicht verstehst, brauchst du es nicht mit abgeben. Ich habe so viel, was ich verstehe in der Bibel. Und das reicht. Die Hanna war damals für die Frauen ganz wichtig, einen Nachfolger zu haben. Und da hat der Mann einfach eine Nebenfrau genommen, die Peninna, und die hat die Kinder bekommen wie die Hasen. Puff. Und hat nur gespottet. Und hat sie geweint im Heiligtum. Und der Herr sagt ihr, du wirst erfahren, dass er Herr ist. Und selbst der verlotterte Eli, so wie manchmal die Hauptamtlichen sein können, dass sie gar nicht mehr viel verstehen, spürt etwas von dem allmächtigen Gott, dessen Macht sich in der Schwachheit offenbart, in der Hilflosigkeit. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Du kannst dich immer dran halten in den schwersten Stunden deines Lebens. Er hat's gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. So toll, wie die Lieder das uns wieder auslegen, dass man es auch noch in Reinform behalten kann. Auf dieses Wort Gottes kannst du bauen. Und ich wünsche mir für meine Sterbestunde nicht ein Morphium, sondern Menschen, und wenn es bloß eine kranke Schwester ist, die einem ein Wort Gottes zuruft. Ich habe Ihnen die Geschichte vorhin nicht fertig erzählt von dem jungen Mann, der im Sterben lag in Tuttlingen. Der hat in der Nacht vor dem Sterben der lieben Zeller Nachtschwester gerufen, hat die Lieder zu seiner Beerdigung rausgesucht. Sollte ich meinem Gott nicht singen und Jesus Christus herrscht als König. Das schafft das Wort Gottes. Glauben Sie nicht. War neulich zu einer Tagung im Mondbachtal, war die Schwester wieder dabei, hat gesagt, sowas habe ich nie mehr erlebt. Das hat Gott mir geschenkt, dass ich weiß, was sein Wort ist. Was er wirkt im Leben eines jungen Menschen. Jetzt können wir von Mose erzählen, wie Gott mit ihm redet. Ich bin, der ich bin, wie er ihn sendet. 2. Mose 3. Bei David, bei Josua. Bei Gideon, der Kriegsmacht gegenübersteht. Bei Daniel, dass Gott sein Wort nicht bricht und sein Wort hält. Und sie glaubten dem Verheißungswort. Der Bibelausleger hat es ja schön gesagt, Glauben heißt Anker werfen im Felsengrund des Wortes Gottes. Wunderbare Formulierung. Ich bin der Herr und keiner mehr. Und darum hat es Das gibt es im Islam nicht. Es gibt viele im Islam, es gibt auch keine Sündevergebung, auch kein Heilsgewissen, aber es gibt keinen redenden Gott. Früher gab es die Grammophonmarke Elektrola, das hat mir so gefallen mit so einem großen, da oben, wo das Ton rauskommt, Grammophonmarke. Und da saß ein Hund und drunter sah his master's voice. Er hört auf die Stimme seines Herrn. So sollte eigentlich wir sein, Herr, sag mir, was du mit meinem Leben vorhast. Wenn wir Stille haben, Herr, ich will dir begegnen, ich will das Geschwätz von irgendwelchen Leuten hören. Mir geht's nicht um sonstige Dinge, mir ist um dein Wort zu tun, ich will deine Stimme und das lebendige Wort Gottes. Ich sag nur, das nächste Mal wird's interessant, was der Heilige Geist dort wirkt und warum das Wort Gottes mit dem Heiligen Geist verknüpft ist, das Thema das nächste Mal. Aber wir können es nochmal sehen. Sagt Gott in der Wüste zu dem Volk Israel, zum verstockten Herzen, 2. Mose 19. Ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlersflügel getragen habe und zu mir gebracht. Werdet ihr meiner Stimme gehorchen, so sollt ihr mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Es gibt keine guten Christen. Es gibt auch keine begabten Christen. Es gibt bloß hörende Christen, durch die Gott wirken kann. Und die in der Macht seines Wortes weiter. Der große Mathematiker Blaise Pascal hat gesagt, nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man Gott finden. Genau, nur auf diesen Wegen. Und es geht mir um die Gottesbegegnung, die wir im Wort haben, wo Gott sagt, ich hab dich lieb. Ich bin bei dir. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ein herrliches Wort. Dem können sie leben und sterben. Was soll denn noch geschehen können? Und dann, sie hören meine Stimme, sagt Jesus vom guten Hirten. Das Kennzeichen. Das Wort Gottes ist komprimiert zum Ende im Kommen von Jesus. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte uns. Alles, was je an Gottes Verheißungen gesagt wurde im ganzen Alten Bund, ist zusammengefasst in Jesus, das sichtbare Wort Gottes, das zu uns kommt. Und das ist ganz wunderbar, dass das in Jesus ganz sichtbar geworden ist und unter uns ist und wir in diesem Wort hören dürfen. Weil uns das Jesus noch einmal, alle Gottesverheißungen sind Ja und Amen in ihm, Gott zu lobe durch ihn. Und wenn du das immer wieder siehst, diese ganz großen Jesusworte im Grund, das gibt's ja gar nicht, was Jesus sagt. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Da war neulich auf dem Schönblick die Tagung für die Verfolgten, da waren die pakistanischen Christen da. Es war erschütternd, was die erzählt haben, wie die da in den Polizeistationen gemetzelt werden. Und die sagen, dann machen wir Open-Air-Evangelisation und dann 1000 Leute sind da und dann sagen wir es in Gegenwart der Muslime, niemand kommt zu Gott als durch Jesus. Und da haben sie sich gleich ein paar gemeldet und gesagt, haben sie eigentlich noch nie euch deshalb wegen Lästerung des Propheten totgeschlagen, also, da hat Gott seine Hand drüber gehalten. Aber wir wollen es niemand verschweigen. Hoffentlich verschweigen sie es nicht. Bei uns ist es so Mode, dass unsere jungen Leute immer sagen, wir wollen von Gott reden. Ach, von Gott. Die Nazis waren gottgläubig, wissen Sie noch? So genannt, wir sind gottgläubig. Alfred Rosenberg hat gesagt, ich will von Christus nichts wissen, aber ich glaube an Gott. Bevor er gehängt wurde noch. Aufpassen, aufpassen. So ein Feld, Wald und Wiesengott, den haben wir alle. Gott hat sich offenbart in Jesus. Für uns ist der Name Jesus. Da ist Gott sichtbar geworden unter uns. Und in Jesus ist das alles erfüllt und gesehen. Und dass wir es erkennen können. Und darum ist das so wichtig, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn Jesus ein guter Mensch war, hätte er sowas nie sagen dürfen. Da scheidet sich Glauben und Unglauben an seinem Wort. Der Sokrates hat nie gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und der Marx auch nie und der Hitler auch nie. Aber Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Durch ihn allein kommt der Lichtschein in die Welt. Und da haben wir die ganze Offenbarung Gottes, die in Jesus erfüllt ist. Und da brauche ich sonst nicht mehr, als dass ich aus dem Wort Gottes ganz nah zu Christus komme und immer mehr ihn entdecke und immer mehr ihn erfahre. Und das ist der größte Trost. Schöne Wort vom Johannes dem Täufer und Johannes 3 am Schluss. Wer Jesus hat, hat das Leben. Der hat alles. Gibt's nichts mehr daneben. Das ist alles zusammengefasst. Egal, ob du krank bist, ob du depressiv bist, wer Jesus hat, hat das Leben. Und Jesus wird sich bei dir verherrlichen, er wird zu dir reden. In der großen Not des Bekenntniskampfes im Dritten Reich wurde ja in Barmen dieses Bekenntnis formuliert. Wir haben es als oft im Gottesdienst, wo wir im Psalmgebet noch einmal die These 1 und die These 2 schon hinten im Gesangbuch reingedruckt. Kann man mal machen. Das ist so arg schön gesagt, gerade in der Nazi-Zeit, wo alles verwischt war, auch durch die Nazi-Christen, durch die deutschen Christen und so weiter. Da heißt im ersten Abschnitt, ich, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Es gibt keine Seligkeit. In keiner Religion der Welt, in keiner Esoterik als allein in Jesus. Das ist unser Lebenszeugnis und das wollen wir so schlicht verkünden, auch wenn die Welt sich aufregt. Wir können es uns totschlagen, aber es ist so. Weil wir es entdeckt haben und erkannt haben. Und dann heißt es in dem Barmer Bekenntnis, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. So eine Formulierung, die muss man wissen. Das eine Wort Gottes. Gucken Sie nach, wenn Sie in der Kirche mal drin sind, hinter Barmer Bekenntnis, da sind die aufgereiht, schreiben Sie es auf. Das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehören haben. Nichts mehr dazu und nichts darüber hinaus. Weil in ihm alles uns gegeben. Es gibt kein neues Evangelium, keine neuen Offenbarungen, keine neuen Erkenntnisse. Und da heißt dann, wir verwerfen die falsche Lehre, haben Sie Mut gehabt, auch das zu sagen, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. War damals die große Not, Blut und Boden und Volk und Rasse und allem. Nein, in nur was durch Jesus bestätigt ist. Und dann sagt Jesus, dieses Wort leitet uns in alle Wahrheit. Er wird uns das immer, immer größer machen. Dieses Wort der Wahrheit überführt uns, auch mit unserer Schuld immer vor Jesus erkennen wir die. Und Jesus hat dann zum Vater gebetet, im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17. Heilige sie, die Jünger, in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Es gibt Leute, die sagen, es gibt es nicht. Doch, Jesus hat es so gesagt und so ist es. Und Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, 24. Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Darum ist wichtig, ob wir beim Wort bleiben, unverrückt und völlig. Der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat so schön uns den Vers gegeben, Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir, denn ich ziehe es aller Haben dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Und das ist so aktuell heute. Ganz schlicht zu leben, sie werden beschenkt sein im Wort. Sie werden sagen, ich habe immer gemeint, ich kenne das Wort. Ich mache jedes Jahr einmal so Bibellese durch die Bibel und da war ich Anfang des Jahres bei den Opfern im dritten Buch Mose, im vierten Buch Mose. Und da habe ich schon englischen Ausländer, McIntosh. Ach, was hat er mir gezeigt vom Wort Gottes? Ich habe keine Ahnung gehabt. War für mich immer so ein bisschen immer so durchblättert. Mensch, was im Wort Gottes alles schon drinsteht, im Zeugnis auf Christus hin, das ist so überwältigend, wie das Opfer von Jesus schon vorgebildet ist, diese ganz große Liebe, wie Jesus alle meine Sünde wegtragen will und mich reinmachen will und mich gerecht machen will, mich verändern und erneuern. Ich bin es nicht, aber er macht es. Und die herrliche Gabe des Evangeliums, habe ich ja schon gesagt, wir sind so Fans dieser Lieder. Ist doch ganz klar, man darf diesen Schatz nicht aufgeben. Ich bin auch ein Fan der schönen Formulierungen von Luther im Katechismus. Die sind so grandios gut. Viele von euch haben sie noch gelernt. Jeder ist arm, der sie nicht gelernt hat. Aber das Lied, das Abendlied, dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Liebe Freunde, das ist so wichtig, dass wir diesen Schatz heute nicht leichtfertig aufgeben. Wir leben in der letzten bösen Zeit, das ist ganz klar, und da sind viele Geister lebendig, und da wird der Abfall in der Christenheit groß sein, wie auch Jesus das selber gesagt hat, aber dass wir bei ihm bleiben und bei seinem Wort. Zum großen Glück unseres Lebens gehört es, dass er uns sein Wort gegeben hat. Und wenn Sie das mal verfolgen, was Jesus über das Alte Testament gesagt hat. Schon als Zwölfjähriger hat er die Eltern verlassen. Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Hat das Alte Testament mit den Schriftgelehrten studiert. Und dann sagt Jesus, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Kann nicht gebrochen werden. So hat Jesus sich dahinter gestellt. Vielleicht gibt es bei jungen Leuten manchmal so ein bisschen Flachsigkeit, die sagen, ja, aber das mit dem Daniel und mit dem Jona und dem Fisch, das braucht man sicher nicht so glauben. Gerade dies hat Jesus genommen. Er hat gesagt, das wird das sein mit seinem Sterben und mit seinem Auferstehen. Unserem ganzen klugen Verstand zum Trotz. Und da will ich immer wieder lieber von Menschen verlacht und verspottet sein, als das Wort Gottes zu brechen und auf die Seite zu tun. Man kann immer bloß staunen, dass wir das Wort haben, und es tut mir eigentlich nur weh, dass man so wenig mit dem Wort Gottes lebt, dass das Wort Gottes oft an den Rand gedrängt ist. Und ich kann nur sagen, es ist so toll, wenn man das erlebt. Ich freue mich jetzt immer wieder, ich komme viel in Freizeitheime, wo man also ganze Woche morgens und abends das Wort auslegen kann. Ich freue mich immer wieder, die Leute, die das sagen, ich will mal so im Urlaub richtig, da hat man noch genug Zeit zum Spazieren, auftanken im Wort Gottes, wieder richtig wachsen im Wort der Wahrheit und das entdecken und erkennen. Und wenn Sie heute wissen wollen, das ist ja heute auch so, eine Zwangsvorstellung mit den wachsenden Gemeinden steht nicht im Neuen Testament. Die Zahlen waren Jesus nie wichtig. Da standen plötzlich mal 11 Jünger bloß noch da. Und da ist er, ich sage, das ist eine Katastrophe. Jesus wollte auch weggehen. Da sagt der Petrus, nein, du hast Worte ewigen Lebens. Darum bleiben wir bei dir. Die Worte sind es. Die Worte, die dringen durch und die halten mich. Und bei diesen Zwangsvorstellungen, wir wollen alle große Gemeinde sein, hat es sich immer im Menschen immer wichtig, groß zu sein. Wenn Sie ein dreijähriges Enkelkind haben, das will auch ganz groß sein. Auf dem Stuhl draußen, gucken mal, wie groß ich bin. Wo wachsen heute die Gemeinden? Nur, wo das Wort Gottes in der Mitte steht. Und wo Verfolgung ist. Wo der Kampf oft entbrannt ist. In Nordkorea, wo Gott ja sogar die Tür geöffnet hat, dass wir dort Mitarbeiter haben dürfen, die dort wirken. Einer unserer Mitarbeiter hat eine Anstellung bekommen als Professor an der nordkoreanischen Staatsuniversität in Pyongyang, als Deutschlehrer. Wir wissen gar nicht, was Gott alles noch tut. Und wenn wir das sehen in China, das größte Wachstum aller Zeiten, 100 Millionen aus der größten Christenverfolgung unter Mao Zedong. Und gehen Sie mal in solche Gemeinden, da hat jeder seine Bibel da im Gottesdienst. Sie wollen nicht das Pfarrerswort, das prüfen Sie an der Bibel, das Wort Gottes. In Afrika, jeder hat seine Bibel. In Südamerika, überall wo aufrissen, das Wort Gottes ist entscheidend, in welchem, ob das Anglikaner sind oder ob es Charismatiker, das Wort Gottes ist entscheidend. Und das Wort Gottes, darüber findet man Jesus, den einen guten Hirten, wo man die Stimme des guten Hirten hört. Und wir wollen dann das nächste Mal das Thema, heute ist mir es immer schwer gefallen, ist noch ein wenig abzukürzen, dass das Wort Gottes mächtig und kräftig ist und wirksam und durchdringt. Das hat eine ungeheure Macht, das schafft Erweckung und Erneuerung. Das bekehrt Menschen und führt zum Glauben. Aber das wird nächstes Mal das Thema sein. Heute war es mal wichtig, dass Sie vor diesem Wort stille stehen und hören, wie ein Jünger hört. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken für dein Wort. Und wir erkennen, wie wir gesündigt haben, wo wir deinem Wort nicht gehorsam gewesen sind, wo wir geredet haben, statt zuerst zu hören auf das, was du uns sagen willst. Und wo wir uns nicht haben senden lassen mit deinem Wort, wo du uns gerufen hast. Und wo wir auf unsere Gaben geschaut haben, statt auf deine Verheißungen zu hören und dir zu vertrauen. Vielen Dank, dass wir wunderbare Erfahrungen machen dürfen. Und dann gebrauche uns dazu, dass wir Bekenner und Zeugen deines Wortes sind. Auch in dieser Welt mit ihren großen Erschütterungen, wo Menschen in Dunkelheit und Finsternis sitzen, in der Vergänglichkeit ihres Lebens. Dass wir ihnen dieses Wort des Lebens von dir sagen, von deiner Liebe,
die jeden ergreift. Segne jeden von uns und gebrauche uns in deinem Dienst. Dir befehlen wir uns an, auch in dieser Nacht. Amen.